Podcast.
Herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Ich bin Ina Rotscheid und wie immer an dieser Stelle stellen wir Ihnen hier interessante Vorträge aus den Bereichen Kirche und Gesellschaft vor. Und heute geht es um das Thema Kirchenfinanzen und die Frage, wie sich die Kirchen in Deutschland in der Zukunft finanzieren werden. Denn die Sache ist ja die, noch fließt die Kirchensteuer, doch die stärksten Zahler, die sogenannten Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge bis 1969, die sind in spätestens 10 Jahren in Rente. Und wenn die in Ruhestand gehen und sich die Austrittszahlen bei den Kirchen weiterhin so dramatisch entwickeln, dann haben die Kirchen in einigen Jahrzehnten ein gewaltiges Problem. Denn nach wie vor ist die Kirchensteuer die Hauptfinanzquelle für die Kirchen in Deutschland. Auch das Finanzmanagement der Kirchen ist seit langem ziemlich intransparent und tatsächlich weiß auch bis heute keiner so genau, wie viel Vermögen die Kirchen wirklich besitzen. Das ist eine der Erkenntnisse von Ralf Rotte. Er ist Professor für internationale Beziehungen und politische Ökonomie am Institut für politische Wissenschaften an der RWTH Aachen. Und er hat im Mai dieses Jahres im Kölner Domforum einen Vortrag über die zentralen Grundfragen und Probleme der Kirchenfinanzen gehalten. Der Titel war Dauerbrenner Kirchenfinanzen.
Ja, schönen guten Abend, auch von mir. Vielleicht haben Sie so mitgekriegt, vielleicht kann ich ganz kurz sagen, tatsächlich bin ich mehr oder weniger zu diesem Thema Kirchenfinanzen gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich ursprünglich tatsächlich aus diesem Bereich internationale Beziehungen, Sicherheitspolitik, Konfliktforschung komme und dann eben im Zuge des Hypes um Benedikt XVI. Etc. so ein bisschen geguckt habe, okay, Heiliger Stuhl als internationaler Akteur und über den Heiligen Stuhl und die Finanzen bin ich dann irgendwann bei den Kirchenfinanzen generell gelandet und entsprechend dann auch bei den Finanzen der deutschen katholischen Kirche. Ich werde versuchen, heute so eine Art Tour de Force mit Ihnen kurz zu machen, einen Überblick über das, was wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen, an grundlegenden Themen in Bezug auf die Kirchenfinanzen im deutschen Kontext wissen und kennen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Bischof von Limburg, der bei seiner Investitionspolitik etwas über die Stränge geschlagen hat und das dann etwas verbergen wollte, was vielleicht sogar das schlimmere Vergehen war sozusagen. Es gibt aber auch einfach ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, die einfach so eine Art Missmanagement darstellen. In Eichstätt war das, wo tatsächlich Fehlinvestitionen getätigt wurden in größerem Umfang und dann eben die Diözese mit 50 Millionen Euro Verlust dastand, weil quasi falsche Anlagepolitik betrieben wurde. Dritter und vierter Punkt, ein ganz kurzer Blick zur Frage, woher hat denn die Kirche jetzt quasi ihr Geld und was macht sie damit? Das führt dann automatisch dazu, dass es so ein paar intensive Diskussionen gibt, die Sie wahrscheinlich in großen Teilen auch kennen, in Bezug auf, inwieweit ist Zukunftsfähigkeit in Bezug auf die Versorgung der Kirche mit Geld gewährleistet und was gibt es auch gesellschaftlich und politisch für Gegenwinde, die möglicherweise auch mittelfristig dazu führen, dass man sich da irgendwie Alternativmodelle überlegen müsste oder sich zumindest auf eine grundlegende Änderung der Rahmenbedingungen so ein bisschen einstellen müsste und zwar wahrscheinlich möglichst frühzeitig und am Schluss dann ein kleines Fazit und dann Überleitung quasi zur Diskussion, weil mich natürlich auch sehr interessiert, was Sie von der ganzen Sache halten. Erster Punkt. Das zentrale Problem, was wir eigentlich jetzt zumindest aus der wissenschaftlichen Perspektive haben, ist, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Kirche sprechen? Ja, das Einfachste ist natürlich, wir nehmen die Bistümer. Wir haben davon 27 Stück. Ja, es gibt aber auch sowas wie fast 10.000 Pfarrgemeinden, die teilweise auch ihr eigenes Vermögen haben. Ja, was ist mit den Etats von Diözesanverbänden, der Bischofskonferenz, verschiedenen anderen Institutionen, die alle irgendwie Geld bekommen und Geld ausgeben? Und dann haben wir natürlich den ganzen Bereich, was noch alles katholisch ist. Wir haben verschiedene Ordensgemeinschaften, die Klöster. Diese Klöster, das ist ja bekannt, haben teilweise Eigenbetriebe, ja, berühmte Brauereien oder sowas, die natürlich auch Geld machen, Geld ausgeben, Etats haben, Gewinne erwirtschaften zu großen Teilen. Und wir haben natürlich diese ganze Batterie von verschiedenen Sozialverbänden, von katholischen Hilfswerken etc. Allein die Caritas zum Beispiel hat über 25.000 Untereinheiten. Ist das katholisch? Gehört das zur katholischen Kirche, weil die Kirche ja irgendwie dabei ist, durch Zuschüsse, teilweise durch Gremienarbeit. Aber es ist offiziell nicht die Amtskirche. Das heißt also, wir kriegen von vornherein ein gewisses Problem in Bezug auf die Frage, was ist denn jetzt tatsächlich hier unter Kirche zu subsumieren? Das wird dann noch schlimmer, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass es sowas geschätzt, das sind nur Schätzungen, 30.000 bis 50.000 kirchliche Stiftungen gibt in Deutschland. Niemand weiß, wie viele es wirklich sind, weil es kein Verzeichnis gibt. Das ist sozusagen schon mal die erste Haupthürde, wenn Sie sich damit wissenschaftlich befassen. Wenn Sie nicht davon ausgehen, okay, jetzt nehme ich einfach ganz klassisch die 27 Bistümer und sonst nichts, dann haben Sie große Abgrenzungsprobleme und Sie haben ein fundamentales Problem, erstmal Daten zusammenzukriegen von all diesen Sachen, die nirgendwo gesammelt verzeichnet sind. Ja, also wir haben da sozusagen ein Riesenproblem, wenn wir feststellen wollen, was ist denn jetzt alles katholisch, beziehungsweise was ist im weitesten Sinne Kirche. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir eine mehr oder weniger konföderal aufgebaute Kirche haben, mit den Bischöfen als zentralen Akteuren, die nach Kirchenrecht auch mehr oder weniger unangefochten vor sich hin wirken können, die keine echte Kontrolle haben. Natürlich steht der Papst theoretisch nach Kirchenrecht oben drüber, der hat aber nicht die Ressourcen, um tatsächlich eine echte Kontrollfunktion auszuüben. Ja, das heißt, eigentlich sind sie ein kleiner Herrscher für sich in ihrem Bistum. Ein anderer Punkt, der auch noch zu erwähnen ist, ist, dass sie natürlich infolge unterschiedlicher struktureller Voraussetzungen, historischer, wirtschaftlicher, sozialer Gegebenheiten einfach riesige Disparitäten haben im deutschen Kontext, was die Einnahmen, die Ausgaben, die Vermögenslage von Ortskirchen angeht. Ja, wenn Sie nach Osten schauen oder in den Norden schauen, dann sehen Sie Bistümer, die quasi am Hungertuch nagen. Wenn Sie eher in den Westen gucken oder in den Süden gucken, da haben Sie Bistümer, die durchaus wohlhabend sind. Und dann haben Sie auch noch dazu, das verkompliziert das Ganze noch mehr, Sie haben natürlich auch staatliche Zuschüsse und staatliche Leistungen an die Kirchen und die variieren auch von Bundesland zu Bundesland. Diese hängen nämlich davon ab, was es für Staatsverträge gibt zwischen den Bundesländern und den Kirchen und was es im Zweifel auch für Konkordatsregelungen gibt. Das heißt also, erstes Grundproblem, was wir haben, ist, es ist ziemlich kompliziert, wenn wir von Kirche sprechen. Dazu kommt, dass das, was wir an Daten bekommen in dieser Komplexität, durchaus entweder relativ neueren Datums ist, weil es lange Zeit kaum Transparenz gab, aber auch hier wiederum eine gewisse Uneinheitlichkeit offensichtlich ist. Also bis 2015, infolge eben zum Beispiel dieses Finanzskandals um den Bischof Theberts van Elst, gab es eigentlich keine wirklich ausgeprägte Information über Finanzen der Kirche. Erst danach hat man sich quasi dazu durchgerungen von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz, dass jedes Bistum mittlerweile einen Jahresabschluss und eine Bilanz vorlegt. Wie die aber dann konkret ausschaut, ist auch wieder unterschiedlich. Es gibt eine Reihe von Bistümern, die werfen den bischöflichen Stuhl zusammen mit dem normalen Diözesanhaushalt. Es gibt andere, die das fein säuberlich getrennt halten. Auch hier wiederum durchaus eine gewisse Komplexität. Und dann haben wir noch das typische Bilanzproblem. Sie haben mittlerweile die Regelung im Prinzip, dass jedes Bistum den Jahresabschluss und seine Bilanz nach den Standards des Handelsgesetzbuches, wie quasi jedes andere Unternehmen in Anführungsstrichen, ablegt und vorlegt. Und da haben Sie natürlich ein Riesenproblem, weil dort gilt zum Beispiel das Niederstwertprinzip. Das heißt, Ihre Vermögensanlagen müssen Sie mit dem Wert angeben, der möglichst niedrig ist, aus Vorsichtsgründen. Ja, das führt dann dazu, dass zum Beispiel Sie üblicherweise eine Unterbewertung von Immobilien haben, die eben dann quasi entweder im Anschaffungspreis oder mit einem fortgeschriebenen Anschaffungspreis bilanziert werden, der meistens nichts mit dem Marktpreis zu tun hat. Ja, vor allen Dingen natürlich in irgendwelchen Großstädten. Ja, ist klar, dass Immobilien in München, auch in Köln, in Stuttgart in den letzten Jahren, Jahrzehnten durch die Decke gegangen sind, was den Wert angeht. Das scheint aber in den Bilanzen nicht auf. Ja, das heißt, zumindest vom Immobilien- und teilweise auch vom Aktienbesitz der Kirche wird etwa das Vermögen deutlich unterschätzt, höchstwahrscheinlich. Und es gibt ein paar Sachen, die einfach nicht zu bilanzieren sind oder nicht sinnvoll tatsächlich in eine Bilanz reinzuschreiben sind an Vermögenswerten, beispielsweise eben der Wert des Aachener Doms oder des Kölner Doms. Ja, der steht immer drin, beim Aachener Dom bin ich relativ sicher, mit 2 Euro. Ja, 1 Euro für das Land und 1 Euro für das Gebäude. Beim Kölner Dom, glaube ich, sind es 25 Euro, wenn man davon ausgeht, von den Landparzellen und von diesen Landparzellen, auf denen der Dom steht, ist jede 1 Euro wert. Ja, so in der Bilanz. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist vielleicht in gewisser Weise realistisch, weil man den Kölner Dom oder den Aachener Dom schwer verkaufen kann. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ein richtig schöner Marktwert wäre natürlich auch deutlich höher. Stellen Sie sich vor, hier neben dem Bahnhof, da fehlt doch irgendwie ein Parkhaus. Wir verkaufen also den Dom, reißen ihn ab und stellen ein schönes Parkhaus hin. Da gibt es sicherlich Investoren, die dafür Millionen zahlen würden. Ist unrealistisch, ist klar, aber zeigt die Grundprobleme auf, gerade solche Sachen wie Immobilien oder eben auch Kirchenbauten irgendwie zu bilanzieren. Ja, und wenn Sie dann sehen, dass es 24.000 katholische Kirchen gibt, zugegebenermaßen wird da die eine oder andere eher nichts wert sein, weil sie quasi am Verfallen ist, dann ist aber trotzdem klar, dass Sie da ein riesen Bilanzierungs- und Bewertungsproblem haben. Nächster Punkt, die Organisation der kirchlichen Finanzverwaltung. Auch das ist ziemlich uneinheitlich. Ich habe hier zwei Beispiele. Das eine ist Eichstätt, das andere kennen Sie vielleicht, das ist Köln. Das ist dann das neue Organigramm der Kölner Verwaltung, der Bistumsverwaltung. Und da sehen Sie schon, ohne jetzt da die Details angucken zu wollen, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt, unterschiedliche Komplexitäten und quasi auch unterschiedliche Bürokratisierungs- oder auch Reformauswüchse oder Versuche. Ja, also wenn Sie das hier rechts unten sehen, dann können Sie sagen, ja, diese neue Struktur schaut auf den ersten Blick schon ziemlich einleuchtend aus und aus der Perspektive der Finanzen ist es deswegen interessant, weil offensichtlich die kirchlichen Finanzen ein eigener Bereich sind mit einer eigenen quasi Hierarchie, die unmittelbar dem Erzbischof unterstellt sind. In anderen Kontexten steht da zum Beispiel noch das ganze Generalvikariat oder sowas dazwischen. Ja. Und das führt dann zum Beispiel zu dem zentralen Problem, dass Sie auf der einen Seite zwar die Aufgabe haben, ein nicht unerhebliches Vermögen und nicht unerhebliche Einnahmen und Ausgaben zu managen, dass aber nach Kirchenrecht etwa der Bischof und auch der Generalvikar eigentlich keine große ökonomische oder finanzielle Qualifikation oder sowas aufweisen müssen. Ja, was wichtig ist nach Kirchenrecht ist die theologische, quasi pastorale und die kirchenrechtliche Qualifikation. Das heißt, eine der wichtigen Qualifikationen, die ein Bischof haben müsste, wäre die Fähigkeit, sich entsprechend brauchbares und qualifiziertes Personal zu suchen. Sie haben es gesehen beim Herrn Theberts van Elst, der hat lieber mehr oder weniger selber gemacht, beziehungsweise hat alles einfach absegnen lassen, was er an Wünschen hatte. Das ist höchstwahrscheinlich nicht unbedingt, was so Personalmanagement oder sowas angeht, das Optimum. Da hilft Ihnen teilweise auch nicht unbedingt Rom, weil auch die Päpste traditionell eigentlich keine Beziehung zu Geld haben. Ich sage es mal ganz ungeschützt. Ja, sie wollen überhaupt nichts wissen von Geld, das muss irgendwie laufen, ja, aber im Prinzip beschäftigt man sich mit den Finanzen im Vatikan eigentlich nur, wenn es irgendwie Skandale gibt oder ein Riesendefizit. Das haben wir gesehen bei Johannes Paul II., das haben wir gesehen bei Benedikt XVI. Franziskus macht diese Reformen im Vatikan weiter, ist aber in dem Sinne auch irgendwie kontraproduktiv, weil er permanent von der armen Kirche redet und eigentlich auch mit Geld überhaupt nichts zu tun haben möchte. Ja, das muss zwar irgendwo herkommen, damit die Kirche irgendwie ihren Aufgaben gerecht werden kann und einen Spielraum haben kann, aber so rein ideologisch hat er da eigentlich durchaus eine gewisse Abneigung dagegen. Einer der stärksten und heftigsten Kritiker auch des Kapitalismus zum Beispiel ist bekannt. Also entsprechend können Sie da nicht erwarten, dass der jetzt irgendwie großes Interesse an Finanzmanagement-Fragen oder sowas entwickelt. Ja, das heißt, es sind immer wieder darauf zurückgeworfen, dass es eigentlich an der Persönlichkeit des Bischofs hängt, ja, weil die Strukturen so sind, dass sie eben an diesen Persönlichkeiten nicht vorbeikommen, weil sie mehr oder weniger niemand wirklich kontrolliert. Diese Uneinheitlichkeit zeigt sich dann zum Beispiel auch bei der Frage, wie ist denn jetzt hier die Organisation der Beispruchgremien, das heißt der Gremien, die letztlich den Bischof beraten und die teilweise auch, je nachdem wie die rechtliche Konstruktion ist, mitreden dürfen bei der Frage der Finanzen. Ja, und wie gesagt, alles hängt natürlich kirchenrechtlich davon ab, was der jeweilige Bischof verfügt und was er nicht verfügt. Gucken wir uns die Mittel an. Woher kriegt die Kirche ihr Geld? Wichtigster Posten bei den Einnahmen ist die Kirchensteuer. Ja, je nachdem, welches Bistum Sie anschauen, sind das so 2/3 bis 3/4 der jährlichen Einnahmen. Sie sehen es hier auch wiederum ein ganz deutliches Gefälle West-Ost. Ja, also die östlichen Bistümer, die quasi teilweise nach der Wiedervereinigung entstanden sind, beziehungsweise wiedererstanden sind, die sind teilweise tatsächlich sehr schwach auf der Brust, haben natürlich auch verhältnismäßig wenig Katholiken. Ja, also Köln ist das Bistum mit den meisten Katholiken in Deutschland. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind ungefähr 1,7 Millionen. In München-Freising, glaube ich, sind es 1,3 oder 1,4 Millionen. In Magdeburg sind es 150.000, in Görlitz sind es 30 oder 40.000. Was kommt dazu? Vermögenserträge, Spenden und natürlich dann die Staatsleistungen. Das heißt, das sind die Leistungen, die vom Staatswegen kommen auf der Basis von Verträgen. Dazu gibt es noch ein paar Zusatzleistungen von Seiten des Staates, die dann auch wiederum von Bundesland zu Bundesland verschieden sind und entsprechend variieren können, die freiwillig sind. Ja, je nachdem, was sie quasi für eine Partei an der Macht haben, was sie für eine Tradition haben in Bezug auf die Alimentierung der Kirche durch den Staat, bekommen sie da durchaus erkleckliche Beträge. Aber diese Erträge, werden wir gleich sehen, sind alle weit entfernt von der Bedeutung der Kirchensteuer. Also die Kirchensteuer ist eigentlich das A und O in Bezug auf die Einnahmen der Kirche. Es gibt ein paar zusätzliche Aspekte, gerade wenn Sie im karitativen oder im Gesundheitsbereich aktiv sind, da sind wir wieder bei dem weiteren Begriff von Kirche, gibt es natürlich ganz massive staatliche Subventionen. Wenn Sie irgendwie Caritas angucken, ein großer Teil dessen, was die Caritas oder andere kirchliche Sozialeinrichtungen an Geld ausgeben, kommt vom Staat. Das ist auch einer der zentralen Kritikpunkte von denjenigen, die gerne diese Leistungen oder diese Subventionen von Seiten des Staates für die Kirchen im weitesten Sinne abschaffen möchten. Es gibt ein paar indirekte Subventionen, ja, dadurch, dass sie sagen, okay, wir haben eine Befreiung der Kirchen von der Körperschafts- und der Gewerbesteuer, wir haben Nachlässe bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer für die Kirchen. Das sind alles quasi indirekte Subventionen von Seiten des Staates, die da teilweise entsprechend auch kritisiert werden. Weil indirekt quasi solche Kosten von allen Steuerzahlern als entgangene Steuern bezahlt werden, also auch von Nicht-Katholiken und Nicht-Christen. Auch wiederum ein systemisches Problem aus der Perspektive verschiedener Kirchenkritiker. Vielleicht, weil es relativ neu ist, der Verweis auf dieses interdiözesane Sicherungssystem. Bislang war es so, im Kontext der Deutschen Bischofskonferenz war es üblich, dass die schwach ausgestatteten Bistümer im Osten, also wie gesagt Magdeburg, Görlitz, Geld von den anderen bekamen, quasi als Solidaritätszuschlag. Der sollte eigentlich in den 2020er Jahren auslaufen. Man hat sich jetzt vor kurzem darauf geeinigt, ein neues Sicherungssystem einzuführen, das darin besteht, dass die wohlhabenden Diözesen vereinfacht gesagt gewisse Garantien übernehmen für den Fall, dass die ärmeren Bistümer Kredite aufnehmen müssen. Und dass dieser Soli quasi weiterlaufen soll bis 2030, was eben vor dem Hintergrund der schwachen Ausstattung gerade der ostdeutschen Bistümer durchaus nachvollziehbar ist. Also diese Schwäche, diese Finanzschwäche gilt nicht nur für die rein ostdeutschen Bistümer, gilt zum Beispiel auch für das Bistum Hamburg, das glaube ich 2018 pleite war, weil auch die Finanzverwaltung in diesem Bistum nicht so richtig drauf geguckt hat, was denn jetzt so mit den Zahlen ist. Und irgendwann fiel man aus allen Wolken und gesagt, huch, wir haben ja kein Geld mehr. So, wie groß oder wie hoch ist die Kirchensteuer? Die Kirchensteuer, das kennen Sie, wird von der Einkommenssteuer aus berechnet. Das heißt, in dem Sinne ist sie prozyklisch, dass wenn die Wirtschaft gut läuft und hohe Einkommen gibt, dann ist auch die Kirchensteuer höher, weil die Einkommenssteuer höher ist. Wenn Sie die katholische und die evangelische Kirche zusammennehmen, haben Sie im Augenblick so 13,5 Milliarden Euro im Jahr an Kirchensteuer. Ja, so ganz grob 50-50 aufgeteilt auf die beiden großen Kirchen. Das scheint jetzt erstmal viel zu sein. Ja, wenn Sie es aber dann in Realwerten, also sprich inflationsbereinigt anschauen, dann sieht man, dass seit 3-4 Jahren eigentlich das Ganze von der Kaufkraft her sinkt. Das heißt, eigentlich bekommen Sie real seit ein paar Jahren weniger von Seiten der Kirchen an Kirchensteuer. Was besonders schwierig ist oder besonders gravierend sein kann, wenn das so weitergeht, weil eben, wie gesagt, das der größte Posten ist, mit Abstand der größte Posten ist, den Sie an Kircheneinnahmen haben. Die Staatsleistungen, die sind teilweise noch viel intensiver diskutiert gegenwärtig als die Frage der Kirchensteuer. Die basieren, wie gesagt, auf rechtlichen, vertraglichen Verpflichtungen, die im weitesten Sinne damit begründet wurden, dass es 1803 den Reichsdeputationshauptschluss gab. Das heißt, einen Beschluss des Reichstages, also der Versammlung der Fürsten, Kirchengüter einzuziehen und zu verstaatlichen. Ja, Säkularisierung, Mediatisierung. Und im Gegenzug wurde den Kirchen eine Entschädigung zugesprochen für entgangene Einnahmen aus diesen Gütern. Auf der Basis vergeben die Länder, die Bundesländer, die sogenannten Dotationen. Diese Dotationen umfassen je nach Land zum Beispiel auch indirekt die Finanzierung von den Spitzenpositionen in der Kirche, die darüber läuft, dass es entweder einen speziellen Fonds gibt für die Finanzierung, in den der Staat einzahlt, oder dass es quasi ein Teil einer Pauschalleistung im Kontext dieser Staatsleistungen ist. Also berühmte Beispiele kennen Sie wahrscheinlich auch. Die Bezahlung von Erzbischöfen wie etwa Kardinal Marx in München-Freising oder auch, so habe ich zumindest gelesen, von Kardinal Wölki in Köln folgt der Besoldungsgruppe B10. Also wenn Sie im öffentlichen Dienst sind, wissen Sie, hui, das ist durchaus Geld. B10 ist die Besoldungsgruppe, die Sie im Kontext des Bundes bekommen, wenn Sie ein Vier-Sterne-General sind. Davon haben wir bei der Bundeswehr 3. Ja, das heißt, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr verdient so viel Geld wie ein Erzbischof in Köln oder in München. Oder auf Länderebene ist B10 das Übliche, was man bekommt als Staatssekretär oder Chef der Staatskanzlei. Kann man sagen, relativ viel. Ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, wenn man es vergleicht jetzt mit der Entlohnung von Bürgermeistern, ist es quasi das Gleiche, was die Oberbürgermeisterin von Aachen bekommt. Die zentrale Message ist aber letztlich, dass das Teil auch ist oder zumindest reinfließt in diese Staatsleistungen. Ja, generell werden alle Bedienstete der Kirche, einschließlich eben der Bischöfe, einschließlich der Pfarrer, aus Kirchenmitteln bezahlt, aber zu den Kirchenmitteln kommen eben an diese Staatsleistungen. Hier ist eigentlich nur wichtig, dass auch die Staatsleistungen im Zeitverlauf relativ steigen. Sie haben im Augenblick so knapp 600 Millionen Euro an jährlichen Leistungen in dem Bereich. Im Vergleich zu den Kirchensteuereinnahmen ist das relativ wenig. Ja, auch hier wiederum die Message, das Wichtige sind eigentlich die Kirchensteuereinnahmen. Aber vom Prinzip her gibt es natürlich eine heftige Diskussion um diese Staatsleistungen. Zwei Beispiele für die Staatsleistungen. Die konkordatsmäßig, vertragsmäßig festgelegten Staatsleistungen des Bundeslands Bayern an die Bayerische Katholische Kirche. Also so ungefähr 30 Millionen gegenwärtig im Jahr plus freiwillige Leistungen. Ja, weil eben Bayern katholisch ist und so, klar, und die CSU christliche Wähler binden will etc., gibt es da eben vom Staat noch ein bisschen was drauf. Ja, nochmal so, 10 Millionen obendrauf. Im NRW ist es so ein bisschen sparsamer. Die Dotationen für die katholische Kirche ungefähr 8 Millionen und dazu ein Zuschuss zur Besoldung von Pfarrern. Also insgesamt ungefähr 14 Millionen pro Jahr. Also wesentlich sparsamer, als das die Bayern machen. Dafür gibt es auch explizit einen festen Posten im Landeshaushalt, dass zum Beispiel die jüdischen Gemeinden auch einen festen Zuschuss bekommen. Also nicht unerheblich, aber im Vergleich zur Kirchensteuer und im Vergleich vielleicht zu den gesamten Landeshaushalten nicht die Welt. So, gucken wir uns spaßeshalber mal an, wie denn so der Haushalt von so einem Bistum ausschaut. Des Bistums München-Freising, 833 Millionen im Jahr. Ja, das ist von 2023, glaube ich. Also gut 800 Millionen Euro, so ähnlich auch die Ausgaben. Ja, immer plus minus, jährlich immer so ein Defizit oder ein Überschuss. Aber das ist sozusagen die Größenordnung. Zwischen 800 und 900 Millionen für das Bistum München-Freising. Vergleichszahlen für das kleinere Aachen etwa auch 355 Millionen pro Jahr als Etat. Um das einzuordnen, wenn Sie den Etat des Heiligen Stuhls verwenden, der beträgt pro Jahr ungefähr 250 bis 300 Millionen Euro. Das gleiche ungefähr für den Staat der Vatikanstadt. Das heißt also, üblicherweise sind die großen deutschen Diözesen finanziell wesentlich besser ausgestattet als der Papst. Ja, also Sie können sagen, der Papst ist ärmer als der Marx. Also hier ein gewisses Ungleichgewicht möglicherweise. Die deutschen Bistümer gehören im globalen Maßstab mit zu den reichsten. Vor den Missbrauchsskandalen und vor Covid-19 war man, glaube ich, an zweiter Stelle, sozusagen so im Durchschnitt gerechnet, hinter den Amerikanern. Ja, bei den Amerikanern sind es aber einige Bistümer pleite gegangen, aufgrund von hohen Entschädigungszahlungen, aufgrund von Corona-Folgen, sodass man vielleicht sogar davon ausgehen kann, dass mittlerweile die deutschen Bistümer mit die reichsten auf der Welt sind. Ja, weil es eben auch diese schöne Institution der Kirchensteuer gibt und diese schöne Institution der laufenden Staatsleistungen. Wofür gibt die Kirche ihr Geld aus? Das sind im weitesten Sinne seelsorgerische Aspekte, also sprich pastoral. Und das geht hauptsächlich ins Personal. Ja, das ist also quasi Seelsorgerfinanzierung etc. Es gibt auch Spenden, zum Beispiel an verschiedene Entwicklungsorganisationen, an die Missio etc. Es gibt verschiedene Ausgaben für Bildung, Wissenschaft, soziale Anliegen. Aber der größte Posten ist üblicherweise tatsächlich die Seelsorge. In dem Kontext kommen wir zu der Frage, wenn Sie jetzt diesen Kirchenbegriff erweitert angucken, das, was ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich die Frage der Staatsleistungen jenseits der offiziellen Dotationen, der offiziellen Staatsleistungen im engeren Sinne. Einfach das, was über die Sozialversicherung zum Beispiel im Gesundheitsbereich aufgewendet wird. Ein Beispiel von der Caritas. Das meiste wird bezahlt über die öffentlichen Haushalte, die öffentlichen staatlichen Kassen. Und das führt dann eben zu der Fundamentalkritik, wieso brauche ich denn überhaupt kirchliche Institutionen oder sich kirchlich-katholisch nennende Institutionen, wenn es faktisch sowieso alles der Staat bezahlt oder fast alles. Das ist ein zentrales Argument, das kennen wir schon seit den 90er Jahren. Das hat ein Soziologe mal aufgebracht, ich glaube Mitte der 90er Jahre, ein Herr Herrmann, wenn ich mich richtig entsinne, der von der Caritas-Legende gesprochen hat bei der Kirchenfinanzierung. In jüngerer Zeit hat einer der intensivsten Kirchenkritiker und Betrachter der Kirchenfinanzen, Herr Frerk aus Hamburg, glaube ich, gesagt, es gibt sowas wie einen Mythos der Caritas. Das heißt also, das, was die Kirchen immer für sich in Anspruch nehmen, dass man vor allen Dingen eben soziale Projekte, soziale Aufgaben finanziert, dass das eben, wenn man sich die Zahlen anschaut, nicht wirklich stimmt. Das waren jetzt die laufenden Mittel. Ganz kurzer Blick auf das Kirchenvermögen. Wie gesagt, extrem schwierig wegen der Bewertung. Aber wenn man quasi die Bilanzen, die verschiedenen Bistümer publizieren, mal zusammenrechnet, dann kommt man für das Jahr 2021, teilweise für 22 liegen noch nicht alle vor, zu der Summe von ungefähr 44 Milliarden Euro an Vermögen der katholischen Kirche, der offiziellen, der Amtskirche in Deutschland. Und dann schlüsselt sich das auf, Anlagevermögen ungefähr 32 Milliarden. Ja, davon 25 in Wertpapieren und vorsichtig geschätzt, ja, Bewertungsproblem, knapp 7 Milliarden in Immobilien. So, das ist wahrscheinlich dann auf dem Markt deutlich mehr wert. Dazu kommen noch so ein paar Sachen, die quasi auch wiederum nur geschätzt werden können, weil es da auch wiederum keine offiziellen Zahlen dazu gibt. Ungefähr 150.000 Hektar Wald und so um die 250.000 Hektar Acker und Grünland sind auch im Kirchenbesitz. Das sind jetzt aber katholische und evangelische zusammen. Ich habe also spaßeshalber nach irgendeinem Marktpreis für 2023 mal so grob geschätzt, was das wert sein könnte. Da kam irgendwie was von 2 oder 3 Milliarden Euro raus. Und dann wiederum der Hinweis darauf, es gibt ja noch was anderes Katholisches, ja, zum Beispiel die Caritas. Der Dachverband allein hat eine Bilanzsumme von über 300 Millionen Euro, hat ein Anlagevermögen von 140 Millionen, Malteser Hilfsdienst Bilanzsumme 641 und ein Anlagevermögen von 240 Millionen. Ja, als Beispiele. Was auch wiederum problematisch ist, ist bei der Beurteilung dieser Vermögenswerte, da gibt es natürlich auch ein paar längerfristige Verpflichtungen, die aus diesen Vermögen zu bestreiten sind. Vor allen Dingen eben tatsächlich Pensions- und Versorgungsleistungen für Pfarrer, für anderes Kirchenpersonal. Rentenansprüche von Pfarrern werden üblicherweise von der Kirche selber bestritten. Die zahlen üblicherweise nicht irgendwie die allgemeine Rententasse oder sowas ein. Also da muss man massive Rückstellungen schaffen und das führt dann dazu, dass das faktische Vermögen der Kirche deutlich geringer ausfällt. Gleichwohl gibt es eben ein paar Bistümer, die schon wie erwähnt gerade aus der Reihe fallen, weil sie nämlich besonders wohlhabend sind. Ja, und dazu gehört eben dann Paderborn, Köln, München-Freising. Bis vor ein paar Jahren war Paderborn das Vermögendste. Ich glaube, mittlerweile ist es überholt worden von München-Freising. So. Bleibt das so? Also Probleme, die wir jetzt haben. Jetzt haben wir ganz kurz geguckt, was haben wir alles für laufende Einnahmen, was haben wir alles für Vermögenswerte. Inwieweit ist das, was wir hier haben, an Einnahmen, an Vermögen nachhaltig? Und da haben wir natürlich, was die Kirchensteuer angeht, zwei zentrale Probleme. Ja, Nummer eins, die Mitgliederzahl der Kirche nimmt ab, weil in den letzten Jahren sehr viele Leute ausgetreten sind. Und Sie kennen den Trend, das nimmt seit 2, 3 Jahren eher tendenziell zu. Ich glaube, im letzten Jahr war es irgendwie 250.000 Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Das heißt also letztendlich quasi die Konsequenz, dass die Zahl der Mitglieder abnimmt, und zwar unabhängig von der demografischen Entwicklung. Die kommt dann noch als zweiter Punkt dazu. Ja, alternde Gesellschaft, das heißt, eine ganze Reihe von Kirchenmitgliedern wird es in ein paar Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr geben, und Nachwuchs ist relativ spärlich. Und bei den Austritten ist auch interessant, dass trotz etwa dieser Frage von Missbrauch etc. und dem Missmanagement möglicherweise dieser Missbrauchskrise durch die katholische Kirche, dass das dazu geführt hat, dass es mehr Austritte gibt. Aber der wichtigste Punkt ist immer noch, und das ist mehr oder weniger konstant, die Ersparnis der Kirchensteuer. Ja, ich trete aus der Kirche aus, weil ich mir damit die Kirchensteuer spare und quasi mein verfügbares Einkommen erhöhe. Sehen Sie bei sehr vielen Umfragen immer noch als primären Grund, der genannt wird, warum er aus der Kirche austreten möchte oder ausgetreten ist. Aber gerade dieser demografische Wandel verstärkt den ganzen Effekt noch. Und so eine Schätzung der Universität Freiburg, glaube ich, im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, die mal bis 2060 prognostiziert haben, wie es denn da mit der Entwicklung der Kirchensteuer ungefähr ausschaut, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, vor dem Hintergrund von Kirchenaustritten etc. Was kommt raus? Es kommt raus, dass im Jahr 2060, also quasi dann, wenn vielleicht die meisten von uns nicht mehr unbedingt kirchensteuerpflichtig sind oder kirchensteuerfähig sind, dass dann das reale Kirchensteueraufkommen, das heißt also quasi in Kaufkraft gerechnet, nur noch die Hälfte ausmacht von dem, was heute da ist. Das heißt, der größte Posten der Einnahme der Kirche wird sich in den nächsten Jahrzehnten ziemlich massiv reduzieren. Und darauf muss man sich dann zumindest mittelfristig und langfristig einstellen. Das Gute ist in dem Sinne, dass so bis in die 2040er Jahre ungefähr das Ganze noch halbwegs vielleicht zu managen ist. Das heißt, sie haben eine gewisse Zeit, sich darauf einzustellen. Es ist eher so ein mittel- und langfristiges Problem, aber ein Problem, das auf die Kirchen garantiert zukommt. Ja, aber da müssen Sie sich dann sozusagen darüber verständigen, wie man das macht, durch Sparmaßnahmen, durch andere Finanzierungsformen, durch ein allgemeines Zurückfahren tatsächlich der Ansprüche, was ja auch so ein Bistumshaushalt leisten kann. Auch die Frage der Erhöhung zum Beispiel von staatlichen Subventionen und Zuschüssen bei gleichbleibender zum Beispiel sozialer Aktivität der Kirchen, all das müsste dann hier mit berücksichtigt werden. Gleichzeitig gibt es natürlich eine ganz massive Diskussion um diese Kirchensteuer selber. Ja, diese besagten Kritiker der Kirchenfinanzen generell ist, dass es tatsächlich eine gewisse Vermengung von Staat und Kirche ist. Ja, Sie wissen, die Finanzämter ziehen die Kirchensteuer ein. Die Abrechnung erfolgt dann durch die Kirchensteuerämter bei den Bistümern. Der Staat macht das nicht umsonst, sondern die Bistümer bezahlen auch die Finanzämter dafür, dass die Kirchensteuer eingezogen wird. So ungefähr 2-4%, je nach Bundesland, des Kirchensteueraufkommens geht wieder an den Staat zurück für diese Finanzdienstleistung von Seiten des Staates. Das heißt, das ist nicht umsonst und wird durchaus akzeptabel entlohnt. Ja, aber hier geht es den Kritikern schwerpunktmäßig darum, dass überhaupt der Staat mit der Kirchensteuer irgendwas zu tun hat. Ja, weil er sagt, wieso? Das ist letztlich ein Privileg der Kirchen. Ja, das wird nur bei der katholischen und bei der evangelischen Kirche gemacht. Was ist mit anderen Religionsgemeinschaften? Es gibt verschiedene Reformvorschläge. Ja, es gibt das österreichische Modell. In Österreich läuft es so ab, dass es auch eine Kirchensteuer gibt. Aber die wird nicht vom Staat eingetrieben, sondern von den Kirchen selber. Das heißt, das wäre bei uns quasi eine Aufgabenverschiebung in Richtung der Kirchensteuerämter. Das sind diejenigen, die Ihnen jedes Jahr Ihren Kirchensteuerbescheid geben, sobald Sie Ihren Einkommensteuerbescheid bekommen haben. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt das italienische Modell. Im italienischen Modell ist es so, dass es auch eine Steuer gibt und dass Sie auch jedes Jahr bei der Einkommensteuer oder bei der Lohnsteuer angeben müssen, wofür Sie die Otto per Mille, das heißt also die 8 Promille, ihre Einkommensteuer verwenden. Da gibt es die Möglichkeit, entweder den Staat zu begünstigen oder per Ankreuzen eine von 12 Religionsgemeinschaften. Wenn Sie den Staat ankreuzen oder nichts ankreuzen, wenn Sie nichts ankreuzen, geht es auch an den Staat, dann entscheidet der Staat darüber, wer hier subventioniert wird mit diesem Geld von den Religionsgemeinschaften. Das ist in Italien natürlich auch meistens die katholische Kirche. Ähnlich ist es in Spanien. Da gibt es noch sozusagen nicht religiöse Zwecke, die man auch ankreuzen kann. In Ungarn auch so ungefähr. Das wäre auch sozusagen eine Alternativmöglichkeit. Sie können das französische Modell natürlich verwenden. Das ist quasi das, was den Hardcore-Kritikern der Kirchenfinanzen am liebsten wäre wahrscheinlich. Nämlich eine strikte laizistische Trennung zwischen Kirche und Staat. Und die Kirchen sind entsprechend darauf angewiesen, dass die Gläubigen selbst spenden. Und dann gibt es auch so das polnische Modell, das deswegen interessant ist, weil es vielleicht in Bezug auf die Staatsleistungen etwas ist, was vielleicht früher oder später auch bei uns kommt. Der Staat zahlt da in einen Fonds ein und aus diesem Fonds wird die Kirche alimentiert. Ja, auch hier sozusagen keine direkte Beteiligung der jeweiligen bei uns Kirchensteuerpflichtigen. Stichwort Staatsleistungen. Eigentlich sind da die Kritikpunkte und die aktuellen Diskussionen genau die gleichen. Keine Trennung von Kirche und Staat. Warum diese Privilegierung der Kirchen? Hier kommt dann teilweise noch die altkatholische Kirche dazu, weil ja aus Konkordatsgründen zum Beispiel, Rheinland-Pfalz zum Beispiel, Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts relevante Konkordate, weil da auch noch die Altkatholen dabei waren, die sie eben 1870, 71 erst abgespalten haben. Ja, und entsprechend dann auch qua Gewohnheitsrecht ähnlich behandelt werden wie die katholische Kirche und die jüdische Glaubensgemeinschaft. Auch hier wiederum die Frage, was ist denn mit Muslimen, Buddhisten, Hinduisten, whatever. Und auch wiederum der Punkt, das sind Staatsleistungen, das heißt aus dem Staatssäckel wird den Kirchen Geld gegeben, ins Staatssäckel zahlen aber alle ein, auch diejenigen, die mit der Kirche gar nichts am Hut haben. Hier haben wir den besonderen Aspekt, dass diese Staatsleistungen eigentlich auch abgeschafft werden müssten. Warum? Weil es im Grundgesetz steht. Das Grundgesetz hat den Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung übernommen und da steht drin, dass quasi die Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Die Staatsleistungen werden von den Bundesländern bezahlt, aber der Bund, Weimarer Reichsverfassung, das Reich, soll eine Rahmengesetzgebung vorgeben. Bislang gibt es die nicht. Es gab 2021, also quasi über 100 Jahre nach der Weimarer Reichsverfassung einen Anlauf. Da gab es zwei Gesetzentwürfe für ein solches Rahmengesetz von Seiten des Bundes für die Länder. Das war zum einen ein Gesetzentwurf von FDP, Linken und Grünen zusammen. Da wurde festgelegt, es soll bis zu einem gewissen Stichtag eine entsprechende Gesetzgebung geben von Seiten der Länder. Und die Entschädigung wäre maximal nach dem bilanztechnischen Äquivalenzprinzip zu bezahlen. In der Diskussion sind da ungefähr 18,6 mal die jährlichen Staatsleistungen, die dann quasi auch zum Beispiel in einer einmaligen Leistung bezahlt werden müssten. Es gab gleichzeitig einen AfD-Antrag. In dem AfD-Antrag stand drin, die Länder sollen das machen. Keine weiteren Vorgaben sozusagen, bloß ein Stichtag war drin. Beide Entwürfe wurden abgelehnt, sowohl von SPD als auch von der CSU, mit dem Hinweis, dass das zu unflexibel wäre. Ja, wir brauchen irgendwie individuelle Lösungen, Lösungsmöglichkeiten auf der Basis von Verhandlungen zwischen Kirchen und den Bundesländern. Ja, die Kirchen selber sind entweder ein bisschen skeptisch gegenüber einer solchen Ablösung der Staatsleistungen. Das gilt teilweise für die evangelische Kirche und sind teilweise zumindest prinzipiell offen, wenn die Höhe der Leistung stimmt, der Ablösung stimmt. Ja, okay, dazu gehört dann quasi auch die Deutsche Bischofskonferenz. Sie können sich vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, alle unter einen Hut zu bekommen, vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Finanzinteressen und Finanzausstattungen, die sie da in Bistümern haben. Was bleibt also? Einerseits ist es kompliziert, klar. Andererseits machen wir gerade im deutschen Kontext, was zumindest die formalen Vorgaben und die Strukturen angeht, seit 10 Jahren ungefähr durchaus Fortschritte, würde ich sagen. Was aber tatsächlich bleibt, sind diese fundamentalen Herausforderungen mittel- und längerfristiger Art. Das ist quasi die Frage, wie können wir dauerhaft irgendwie große Teile des Kirchensteueraufkommens ersetzen, wenn es wegbricht? Und was machen wir in Bezug auf die Staatsleistungen, die höchstwahrscheinlich relativ schneller geringer werden könnten, je nachdem, wie dann etwa eine solche Ablöselösung ausschaut zwischen Bundesländern und den Kirchen? Für mich als Politikwissenschaftler ist aber der dritte Punkt vielleicht sogar das spannendste und vielleicht das kurzfristig auch das Virulenteste, nämlich die grundsätzliche Frage, wie lässt sich dauerhaft legitimieren, dass tatsächlich diese Kirchenfinanzen so gestrickt sind, wie sie gegenwärtig gestrickt sind, mit der Frage der Kirchensteuer, mit der Frage der Staatsleistungen und tatsächlich auch dieser Fundamentalkritik, Stichwort Mythos Caritas, dass eben tatsächlich die meisten karitativen sozialen Leistungen der Kirche faktisch vom Staat bezahlt werden. Und da würde mich auch durchaus interessieren, was da Ihre Meinung dazu ist, und bin damit entsprechend am Ende. Vielen Dank.
Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.